Liebe Geschwister, ich grüße euch, auch die, die von zu Hause zuschauen, die später dann die Predigt hören. Ich wünsche euch und mir Gottes Segen dabei, dass es gelingen möge. Im Übrigen, irgendwie ist ein Großteil meiner Predigt schon gehalten worden, muss ich auch mal sagen. Die Überschrift meiner Predigt ist: Gott greift ein, damit darfst du rechnen. Und wir haben heute schon etliches gehört davon, dass Gott eingreift, dass wir es erleben, dass es wahr ist, dass er gesund macht, dass er bewahrt vor Übel, dass er die Herzen lenkt der Menschen, dass auf einmal eine Rechnung doch passt, dass man sie bezahlen kann. Also materiellen, da wo es einem nicht gut geht, das aber wieder aufrichtet, wo man traurig ist. Das haben wir alle schon irgendwo gehört. Dennoch, wir haben eine Predigt, ich halte sie, keine Sorge. Aber es war schon auch das Zeugnis von dem Bruder in der Sowjetunion. Ich meine, ich hatte es schon mal gehört, aber es ist natürlich fantastisch, wenn man so sieht, wie die Welt einen Gläubigen in den Spott ziehen will und ihn niedertrampeln will und sich völlig verkalkuliert. Und der Schuss nach hinten losgeht sozusagen. Und die Menschen, statt dass sie ihn schmähen dafür, dass er Bibeln hat, zu ihm laufen und sie ihm aus den Händen reißen wollen. Das ist eine große Ermutigung. Ich habe hier vor allen Dingen Bibelverse und werde sie versuchen zu verbinden mit den Schlussfolgerungen, die ich gezogen habe. Wir haben heute das Lied nicht gesungen, meine Zeit steht in deinen Händen, aber da ist der erste Vers oder die erste Strophe geht ja: meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir, also wenn ich das erkenne, du gibst Geborgenheit, und dann kommt es, worauf es mir jetzt ankommt: du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. In dem Bewusstsein dessen, dass der Herr alles wenden kann, alles vermag zu wenden, kann ich ganz anders leben. Ich möchte einen längeren Bibelabschnitt lesen, einen für mich sonderbaren Bibelabschnitt, auf den hat mich ein Bruder neulich gestoßen im Gespräch. Ich kannte ihn, aber ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber jetzt habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Und zwar erstes Buch Samuel, Kapitel 25, da geht es um David und Abigail. Das möchte ich mal vorlesen. Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt für ihn die Totenklage. Also das geistliche Oberhaupt war verstorben. Man begrub ihn in seinem Haus in Rama. Danach brach David auf und zog in die Steppe Paran hinab. Damals lebte in Maon ein Mann, der sein Gut in Karmel hatte. Der Mann war sehr reich. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er war eben dabei, in Karmel seine Schafe zu scheren. Der Mann hieß Nabal und seine Frau Abigail. Wahrscheinlich verschiedene Aussprachen, aber ich bleibe bei Abigail. Die Frau war klug und von schöner Gestalt, aber der Mann war roh und bösartig. Er war ein Kalebiter. David hörte in der Steppe, dass Nabal war, seine Schafe zu scheren. Er schickte 10 junge Männer hin und sagte zu ihm: geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, dann fragt ihn in meinem Namen nach seinem Wohl. Und so sagt zu meinem Bruder: Friede sei mit dir, Friede mit deinem Haus, Friede mit allem, was dir gehört. Ich habe soeben gehört, dass du bei der Schafschur bist. Nun sind deine Hirten bei ihren Schafen bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan. Sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine jungen Leute, sie werden es dir bestätigen. Mögen also meine jungen Männer dein Wohlwollen finden. Wir sind ja an deinem Festtag gekommen. Darum gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du gerade zur Hand hast. Davids junge Leute kamen zu Nabal und redeten im Auftrag Davids, wie er es gesagt hatte, mit ihm. Danach warteten sie ruhig ab. Nabal aber gab den Knechten Davids zur Antwort: wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Heute gibt es viele Knechte, die von ihrem Herrn davongelaufen sind. Sollte ich etwa mein Brot und mein Wasser und was ich für meine Schafscherer geschlachtet habe, nehmen und es den Männern geben, von denen ich nicht mal weiß, woher sie sind? Die Leute Davids kehrten um und machten sich auf den Rückweg. Als sie angekommen waren, berichteten sie ihm alles, was Nabal gesagt hatte. Da sagte David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Alle gürteten ihr Schwert um, auch David gürtete sein Schwert um. Und sie zogen mit David hinauf, etwa 400 Mann, während 200 beim Gepäck blieben. Also 600 Mann insgesamt hatte er. Inzwischen hatte einer der jungen Männer, Abigail, die Frau Nabals, berichtet, David hatte aus der Steppe Boten geschickt, um unserem Herrn seine Segenswünsche entbieten zu lassen. Aber er hat sie schroff abgewiesen. Dabei waren die Männer sehr freundlich zu uns. Wir wurden nicht beschimpft und wir haben nie etwas vermisst in der ganzen Zeit, in der wir mit ihnen umherzogen, als wir auf der Weide waren. Sie waren bei Tag und Nacht eine Mauer um uns, die ganze Zeit hindurch, da wir mit ihnen zusammen waren und unsere Schafe hüteten. Nun aber überlege dir genau, was du tun willst, denn unser Herr und seinem ganzen Haus droht Unheil. Er ist ein so übler Mensch, dass man mit ihm nicht reden kann. Da nahm Abigail in aller Eile 200 Brote und 2 Schläuche Wein, 5 schon zurechtgemachte Schafe, 5 sehr geröstetes Korn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen, lud alles auf Esel und sagte zu ihren Knechten, geht mir schon voraus, ich komme gleich nach. Ihr Mann Nabal teilte sie aber nichts davon mit. Als sie auf ihrem Esel im Schutz eines Berges hinabritt, kam ihr plötzlich David und seine Männer entgegen, sodass sie mit ihnen zusammentrafen. David hatte eben gesagt, wahrhaftig, ich habe all das, was diesem Mann gehört, ganz umsonst in der Steppe beschützt. Von all seinem Besitz wurde nichts vermisst, doch hat er mir Gutes mit Bösem vergolten. Gott möge mir dies und das antun, wenn ich vor allem, was ihm gehört, bis zum Morgen auch nur einen Mann übrig lasse. Als Abigail David sah, stieg sie schnell von ihrem Esel, warf sich vor David nieder und verneigte sich bis zur Erde. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, mich allein, Herr, trifft die Schuld. Möge deine Magd mit dir reden dürfen. Höre, was deine Magd zu sagen hat. Mein Herr, achte nicht auf diesen üblen Mann Nabal, denn wie sein Name sagt, so ist er. Nabal, Tor heißt er und voll Torheit ist er. Ich, deine Magd, habe die jungen Leute, die du, mein Herr, geschickt hast, nicht gesehen. Doch nun, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, hat dich der Herr davor bewahrt, Blutschuld auf dich zu laden und dir selbst zu helfen. Möge es deinen Feinden und allen, die gegen meinen Herrn Böses planen, ebenso ergehen wie Nabal. Dieses Geschenk aber, das deine Magd meinem Herrn mitgebracht hat, möge jetzt den jungen Männern gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Verzeih deiner Magd ihr Vergehen, denn der Herr wird meinem Herrn sicher ein Haus errichten, das Bestand hat. Weil mein Herr die Kriege des Herrn führt und man dir nichts Böses vorwerfen kann, solange du lebst. Wenn sich aber ein Mensch erhebt, um dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, dann sei das Leben meines Herrn beim Herrn, deinem Gott, eingebunden in den Beutel des Lebens. Das Leben deiner Feinde aber möge der Herr mit seiner Schleuder fortschleudern. Wenn dann der Herr meinem Herrn alles Gute erweist, das er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel macht, dann sollst du nicht darüber stolpern und dein Gewissen soll meinem Herrn nicht vorwerfen können, dass du ohne Grund Blut vergossen hast und dass sich mein Herr selbst geholfen hat. Wenn der Herr aber meinem Herrn Gutes erweist, so denk an deine Magd. Da sagte David zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich mir heute entgegengeschickt hat. Gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, weil du mich heute daran gehindert hast, Blutschuld auf mich zu laden und mir selbst zu helfen. Also, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davon abgehalten hat, dir etwas Böses zu tun. Wärst du mir nicht so schnell entgegengekommen, dann wäre von Nabals Männern bis zum Morgengrauen nicht einer übrig gewesen. Und David nahm von ihr entgegen, was sie ihm gebracht hatte, und sagte zu ihr, geh in Frieden hinauf in dein Haus. Denk aber daran, ich habe auf dich gehört und dich gnädig aufgenommen. Als Abigail zu Nabal kam, veranstaltete er in seinem Haus gerade ein Trinkgelage wie ein König. Nabal war in fröhlicher Stimmung, aber völlig betrunken. Darum erzählte sie ihm kein Wort, weder wenig noch viel bis zum Morgengrauen. Als dann am Morgen der Rausch Nabals vorüber war, berichtete ihm seine Frau, was sich zugetragen hatte. Da versagte das Herz in seiner Brust und er war wie versteinert. Nach etwa 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, sodass er starb. Als David davon hörte, dass Nabal tot war, sagte er, gepriesen sei der Herr, denn meinen Rechtsstreit gegen Nabal, wegen der Schmach, die mir angetan wurde, hat er geführt und der seinen Knecht von einer bösen Tat zurückgehalten hat. Die Bosheit Nabals aber hat der Herr auf ihn selbst zurückfallen lassen. Darauf schickte Nabal David zu Abigail, sie zur Frau zu nehmen. Das hat er noch getan. Es ist eine außerordentliche Geschichte. Wir haben David im Wartestand, König zu werden. Er war ja schon gesalbt. Er hatte zu kurz zuvor, wenn wir die Verse, die Kapitel davor lesen, den amtierenden König Saul, der ja sein Feind war, verschont. Hat ihm nichts getan, obwohl er ihn in seiner Hand hatte. Er hätte ihn zweimal töten können. Er wurde sogar dazu versucht von seinen Soldaten. Aber er hat es gesagt, ich werde es nicht tun. Ich werde nicht den Gesalbten des Herrn töten. Für ihn war es immer noch der König. Und seine Herzenshaltung sehen wir hier auch. Er hatte 600 Mann unter sich, das war eine kleine Armee. Das war nicht irgendwas in der damaligen Zeit. Das war eine richtige Armee, damit konnte er richtige Feldzüge führen. Und trotzdem zog er nicht mordend und raubend durchs Land und nahm sich, was er wollte. Er hätte doch die Macht dazu gehabt. Er hätte ganze Städte und Ortschaften niederbrennen können. Wer hätte sich wehren können? Aber als ihn die Not plagte, bat er um Hilfe. Und nicht irgendwie. Er sprach von Nabal als seinem Sohn. Also er sah Nabal als höher an. Er bat um Hilfe. Er war äußerst freundlich, hätte zuvor ihm ja auch Hilfe gewährt. Und wenn wir all das beiseite setzen, wenn man bei euch zu Hause vor der Tür einen Trupp Soldaten klopft und sagt, hast du was zu essen? Werdet ihr sagen, verschwindet ihr Taugenichtse? Ich meine nein. Schon aus Furcht würdet ihr ihn doch geben. Aber nicht mal das regte Nabals Herz. Aber wenn man kein gutes Herz hat, also auch wenn man kein gutes Herz hat, wie ich schon sagte, wird man doch so schlau sein und sich nicht mit Übermächtigen anlegen. Nabal war nicht so schlau. Er wusste auch, wer David war. Auch seine Frau wusste, wer er war. Denn sie sprach ja von dem, was ihm verheißen war. Es war also bekannt. Nabal fiel nur dazu ein, wer ist David? Wer ist der Sohn Isai? Obwohl er auch wusste, dass er ein Kriegsheld war. Ja, David hat das ganze Volk schon gerettet. Mit Gottes Hilfe. Auch Nabal und sein Reichtum wurde schon von David gerettet und später ja auch beschützt. Trotzdem verachtete er ihn und wollte ihm aus Stolz und Geiz und Bosheit nichts geben. Schlimmer noch, er dachte, er würde damit davonkommen. Und wir haben hier ein Beispiel, was geschieht, wenn man glaubt, dass man Gottes Kinder verachten kann und sie mit Füßen treten kann und dass Gott das ungestraft lässt. Gott lässt es eben nicht ungestraft. Wir haben doch gelesen, Gott lässt sich nicht spotten, auch in dieser Sache nicht. Mir geht es um das Eingreifen Gottes. Da fragen wir uns vielleicht, oder sagen wir mal, wenn wir jetzt Gott nicht so gut kennen, oder wenn uns jemand fragt und sagt, kann Gott denn überhaupt eingreifen? Ich kenne Gott nicht. Kann dein Gott eingreifen? Wir haben ja das biblische Zeugnis dazu. Wir wissen, dass Gott allmächtig und allgegenwärtig ist. Im Jesaja-Buch, Kapitel 46, da lesen wir, alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Alles. In Jesaja 43 lesen wir, auch bin ich, ehe denn nie kein Tag war, und niemand, der aus meiner Hand erretten kann. Wenn ich wirke, wer will's abwenden? Weiter Jesaja, Kapitel 14. Wenn der Herr Zebaoth hat es beschlossen, wer will's wehren? Und seine Hand ist ausgereckt, wer will sie wenden? Herr Jesus hat im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, gesagt, da ging es ja darum, wie man ins Reich Gottes eingehen kann. Da sagte Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Nochmal Jesaja, darum verlasset euch auf den Herrn ewiglich, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Und er beuget die, so in der Höhe wohnen. Die hohe Stadt niedriget er. Ja, er stößt sie zur Erde, dass sie im Staube liegt. Später sagt Paulus, viel später in der Apostelgeschichte, warum ist das für euch unglaublich gerichtet, dass Gott Tote auferweckt? Warum glaubt ihr das nicht? In Jeremia 32, siehe ich, der Herr, bin ein Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Also das Zeugnis der Bibel zeigt uns, also auch wenn wir die Geschichte lesen, was er getan hat, Gott kann eingreifen, zu jeder Zeit und auf jede Art. Aber die nächste Frage, will er auch eingreifen? Das ist die andere Frage, ja. Es gibt ja diese Theorie von einem gleichgültigen Gott. Der hat irgendwie die Schöpfung gemacht und hat auch meinetwegen die Naturgesetze in Gang gebracht und hat auch interessanterweise die Kraft in den Atomen so gerichtet, dass sie Moleküle bilden können und hat auch den Mond in die exakt richtige Position gebracht und die Erdachse in die richtige Neigung, aber sonst ist ihm alles egal. Will er denn eingreifen? Die Bibel gibt Zeugnis von ihm und auch euer Leben gibt Zeugnis von ihm, dass er gut und gerecht ist und aufgrund dessen eingreifen will. Der Herr sprach zu Mose in Exodus 3, also 2. Buch Mose, Kapitel 3, ich habe das Elend, da waren ja die Israeliten ja, waren ja, oder die Hebräer damals noch, wurden sie genannt, waren doch in der Gefangenschaft in Ägypten, in der Sklaverei. Und schrien zum Herrn nach 400 Jahren. Und er sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Und er kennt auch dein Leid im Übrigen. Also ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen, ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das war seine Absicht. Und zwar aufgrund dessen, also mal abgesehen davon, dass er es den Erzfeindern zugeschworen hatte, aber er hat ihr Leid gesehen. Er hat das Leid werde ich jetzt beenden. Psalm 103, der Herr schaffe Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Psalm 36, denn bei dir ist die lebendige Quelle und in deinem Licht sehen wir das Licht. Lukas 18, sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte Geduld darüber haben? Also, das ist eine rhetorische Frage, nein. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, einem anderen Aspekt, dass Gott eingreifen will. In Jesaja 45, da lesen wir ab Vers 5, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest. Gott ist der Erste. Also von ihm geht die Beziehung übrigens aus. Dürfen wir nicht vergessen. Dass ihr euch bekehrt habt, kommt daher, dass Gott zuerst die Hand ausgestreckt hat. Das war nicht eure Idee, auch nicht meine. Also, ich habe dich gerüstet, da du mich noch nicht kanntest, auf dass man erfahre von der Sonne Aufgang und von der Sonne Niedergang, dass außer mir keiner sei. Ich bin der Herr und keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe das Übel. Ich bin der Herr, der solches alles tut. Wir nehmen jetzt so einen kleinen Abzweig. Der Herr tut auch Dinge, die wir erstmal, wenn wir sie erleben, als schlecht empfinden. Er lässt sie nicht immer nur zu, er tut sie auch. Von wegen, ja, lieber Gott, also in dem Sinne, lieber harmloser Gott. So ist es nicht. In Amos Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, bläst man auch die Posaune in einer Stadt, dass sich das Volk davor nicht entsetze? Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Der Herr kann schlimme Dinge tun, Dinge, die wir als schlimm empfinden. Auch das ist Eingreifen Gottes. In Klagelieder Kapitel 3, wer darf denn sagen, dass solches geschehe ohne des Herrn Befehl und dass nichts Böses und Gutes komme aus dem Mund des Allerhöchsten? Wie murren denn die Leute im Leben also? Und jeder murre wieder seine eigene Sünde. Also das Eingreifen Gottes, Gott will eingreifen. Aber er will dir nicht, das heißt nicht, dass Gott dein Leben schön machen will, in dem Sinne, dass du es schön hast. Er kann es tun. Und wenn wir ehrlich sind und uns herumschauen, in den meisten Fällen haben wir irgendwo doch ein schönes Leben. Vor allem, wenn wir es mit der Geschichte der Christen betrachten. Dann können wir meistens, natürlich erfahren wir auch Leid und Trauer und Krankheit, zum Tod. Aber wenn wir es vergleichen mit unseren Glaubensgeschwistern anderswo in der Welt oder in der Geschichte, dann geht es uns einigermaßen gut. Dem einen mehr, dem anderen weniger zugestanden, aber in Summe doch. Aber Gott tut auch die Dinge, wenn er eingreift, die uns wehtun, die uns traurig machen, die uns erschüttern. Und dann ist die Frage, wie nehme ich das an? Wir haben es heute schon gehört. Wie gehe ich damit um, dass sowas geschieht, dass ich Schmerzen habe, dass ein Mensch von mir weggerissen wird? Wenn Gott denn eingreift, aber nicht so, wie ich es gern hätte. Was mache ich denn damit? Was mache ich denn, wenn jemand zu mir sagt, wo ist denn lieber Gott angesichts all des Leides in der Welt? Dass er nun nicht alles tut, aber er tut ja eben doch trotzdem ja auch. Und bin ich dann treu und sage, ich kann doch nicht den Höchsten lästern? Bin ich wie Hiob? Oder sage ich, oder bin ich wie seine Frau, die sagt, sage Gott ab und stirb, was willst du noch? Und dann ist die Frage, wann greift Gott denn ein? Ganz platt gesagt, nie zu spät. Zu spät gibt es bei Gott nicht. Wir lesen im 5. Mose und bei dem Psalm und beim Prediger immer wieder, er tut dies zu seiner Zeit. Dann, wenn die Zeit reif ist. Die Zeit, die er gesetzt hat. Und diese Zeit ist nicht zu spät. Wir haben heute auch wieder Zeugnisse gehört, wo wir sehen konnten, nicht zu spät. Vielleicht könnte man denken, ein bisschen eher wäre nicht schlecht gewesen, um mir meine Sorge zu nehmen. Aber nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Er handelt dann, wenn es nötig ist, und nicht zu spät. Jesaja 60 wieder. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit rasch ausführen. Prediger 3, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Psalm 145, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Titus 1,3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die ihm anvertraut worden ist, nach dem Befehl unseres Heilands. Alles zu seiner Zeit. Nicht zu unserer Zeit, nicht zu unserer Ungeduld, zu seiner Zeit. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass es schwer ist, diese Zeit auszuhalten, wenn es irgendwo drückt, wenn man leidet, wenn man den Weg nicht mehr sehen kann. Und wie ermutigend ist es dann, wenn man hören kann, dass die Geschwister sagen, ja, Gott hat uns doch nie im Stich gelassen. Er hat uns doch immer irgendwie geholfen. Ja, wie greift Gott ein? Er greift durch Menschen ein. Das haben wir alle schon mal erlebt, denke ich. Wir sehen es bei Mose, dass er Mose gebraucht hat. Wir haben es gerade in dem großen Text über Abigail gehört. Da hat Gott einen Menschen gebraucht, um David davon abzuhalten, in eine Blutschuld zu kommen und sich selbst zu rächen. Gott hat eingeschritten, er sagt, ich werde meinen Knecht davor bewahren, in Sünde zu fallen. Gott kann dich davor bewahren, in Sünde zu fallen. Und manchmal, ich denke, es gibt Situationen, und ich habe es auch selber schon erlebt, da bist du auf dem Weg in irgendeine Sünde hinein und du wirst gehindert. Und du hast gar nicht darum gebeten. Und doch, Gott kann dich auch davon ab. Er muss nicht und er wird auch nicht immer. Nicht, dass wir nicht sündigen könnten, das will ich nicht sagen. Aber Gott kann auch so weit Gnade schenken, dass er dich davon abhält, dass er die Leute in den Weg stellt. Aber David hätte auch sagen können, geh beiseite. Ich werde mir jetzt meine Rache nehmen. Aber Davids Herz war auch so, dass er gehört hat, dass er verstanden hat, ich soll nicht in Blutschuld kommen, ich soll mir nicht selber helfen. Diese Frau kommt und gibt mir und ist von Gott geschickt, damit ich erkenne, dass ich das nicht tun soll. Wenn sie nicht gekommen wäre, hätte er alle niedergemäht. Aber es war trotzdem an ihm zu sagen, ich mache das trotzdem. Gott kam nicht nur den Festgebundenen. Wir bleiben bei David. Nathan kam auch. Auch da sehen wir Gott, Davids Herz wieder nach der Sünde, wo David in Sünde gefallen ist. Gott hat Nathan gebraucht. Stoß ihn drauf. Zeig ihm, was er getan hat. Und wenn er zu dumm ist, das durch Anspielung zu verstehen, sag es ihm direkt. Und hat er auch gemacht. Du bist der Mann. Und nochmal David, der wurde gebraucht, um den Feind Goliath zu töten. Gott hätte ja auch so machen können, wäre umgefallen. Hat doch Israel gelästert. Warum hat er das nicht gemacht? Er wollte David gebrauchen. Er wollte einen kleinen, schmächtigen Hirtenjungen gebrauchen, der mit einer Steinschleuder gegen einen Profikämpfer, der noch riesengroß war, antritt. Das ist ja sprichwörtlich geworden. Das ist ja David gegen Goliath. Nur der Trend ist eher, es ist ein unfairer Kampf, heißt das ja eigentlich, wenn wir das sagen. Ne? Das war ja auch unfair. War ja Gott gegen einen Menschen mit Speer, letztlich. Aber er hat David gebraucht, um das Volk zu befreien. Er hat Esther gebraucht, um das Volk zu retten vor der Vernichtung. Er hat die Assyrer und Babyloner gebraucht, um das Volk zu strafen. Und er hat Hananias gebraucht, um den Saulus, Paulus auf den richtigen Weg zu helfen. Das haben Menschen gemacht. Zuvor hat ja Paulus, ich sage jetzt mal Paulus, eine unglaubliche Erscheinung gehabt. Der war ja schon völlig niedergestreckt, aber er hat trotzdem einen Mann noch geschickt, der sagt, bete mit ihm, dass er wieder sehen wird, damit er mein Knecht sein kann, damit er mein Werkzeug sein kann. Und wir haben auch gehört, ein Mensch kann auch auf die Idee kommen und sagen, ich mache eine Rechnung ein bisschen kleiner. Das kommt von Gott. Das ist, weil Gott eingreift in unserem Leben. Auch durch Umstände greift Gott ein. Wenn wir das erste Buch Mose, Kapitel 20, aufschlagen, da geht Abraham aus dem Land weg und wird ein Fremdling und nötigt seine Frau auch noch, die Ehe zu verschweigen und zu sagen, ich bin seine Schwester. Weil er dachte, wenn sie mir rauskriegen, dass sie meine Frau ist, dann bringen sie mich um. Aber viel weiter hat er nicht gedacht, denn als er sagte, das ist meine Schwester, da wurde sie ihm von ihm weggeholt und zu dem König gebracht, zu Abimelech. Und dann kommt Gott und sagt, was hast du getan? Du hast die Frau eines anderen Mannes zu dir genommen. Du bist des Todes. Und Abimelech sagt, aber ich habe sie nicht angefasst. Und ich wusste es auch nicht. Ich habe sie im guten Glauben genommen. Niemals hätte ich, also anders als Sodom und Gomorra, ne, hatte Abimelech diese Moral, niemals hätte ich eine fremde Frau genommen. Willst du jetzt ein ganzes Volk strafen, obwohl wir doch nichts wussten? Und dann sagt Gott, ich weiß auch, dass du mit einfältigen Herzen das getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest und habe es nicht zugegeben, dass du sie berührtest. Die genauen Umstände wissen wir nicht, aber irgendwie kam es nicht dazu. Ich denke schon, dass Abimelech da andere Gedanken hat, aber irgendwie kam es nicht dazu. Und Gott hat zuvor mit ihm, dann noch mit ihm gesprochen. Und hat aber zuvor nichts zugelassen. Also sind Umstände eingetreten, die ihn daran gehindert haben. Sodass diese Sünde nicht zustande kam. Auch Hungersnöte hat Gott gebraucht. Hungersnöte im Land Kanaan, Jakob und seine Söhne müssen hungern, er schickt seine Söhne los. Anders wären sie nicht nach Ägypten gekommen, wenn alles gut gewesen wäre. Die Dürre unter König Ahab, die eintretende Armut beim verlorenen Sohn, ich springe ein bisschen durch die Bibel, der hat sein ganzes Geld verpulvert, steht nirgendwo, dass Gott ihm seine Geldbörse weggenommen hat, und er wurde auch nicht bestohlen. Die Umstände hat er selber herbeigeführt. Offensichtlich war der junge Mann noch nicht in der Lage, sein Geld zusammenzuhalten, sondern er hat es im vollen Händen ausgegeben und irgendwann war es mal alle. Und diese Armut, die dann entstand, sorgte dafür, dass in seinem Herzen sich etwas änderte. Dass er sich selbst bemitleidete, sondern dass er auch noch dazu kam, sagen, ich habe gesündigt. Gottes Eingreifen. Auch Reichtum benutzt Gott. Bei Abraham und Lot, beide wurden so reich, dass sie nicht mehr beieinander bleiben konnten. Da schieden sie sich. Lot, der nicht so bei der Sache war und dem es um Reichtum ging, und Abraham, der freiwillig das Schlechtere wählte. Gott benutzt Erfolg, gab Josef Erfolg, als er verkauft wurde von seinen Brüdern in Ägypten. Ist doch erstaunlich. Erst als Haussklave steigt er über alle auf, wird dann falsch beschuldigt wegen Belästigung oder was eben noch Schlimmerem, kommt dann ins Gefängnis und steigt dann erneut auf im Gefängnis und steigt dann später noch beim Pharao auf und wird der Herr über das ganze Land. Und auch Scheitern. Es gibt auch Scheitern. Es gibt Umstände, wo man einfach nicht weiterkommt. Apostelgeschichte 16, Vers 7, da lesen wir, als sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie durch Bithynien zu reisen, aber der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorbei und kamen hinab gen Troas. Also wir wollten, Missionsreise wollte Paulus dahin und irgendwie ging es nicht. Der Geist hat, und er wusste auch, der Geist lässt es nicht zu. Es soll nicht sein, dass ich dahin gehe. Ein Umstand kann auch Gunst sein, dass Gott dir Gunst verschafft und so eingreift in dein Leben. Gott hat gesagt, ich werde den Israeliten Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass sie euch noch vieles geben, wenn ihr auszieht. Ihr werdet nicht leer ausgehen. Oder Daniel bei seinem, ja, ich sag mal, Ausbilder, ne, als er sagte, versuch es doch mit deinen Knechten, wir wollen nicht Götzenopferfleisch essen, das verbietet unser Gott. Lass uns doch Gemüse und Wasser zu uns nehmen und versuch es doch. Und Gott verschaffte ihm Gunst, dass er es überhaupt mitgemacht hat. Denn es ging ja auch um seinen Kopf, also um den Kopf des Mannes, der es entschieden hat. Und auch wiederum Esther, ne, die Gunst bei Ahasveros bekam. Und auch Ungunst. Die Ägypter, da lesen wir, als das Volk, also die Kinder Jakobs nach Ägypten kamen, da lesen wir, die Ägypter verachteten die Hirten. So konnten sie beieinander bleiben. Ihnen wurde ein Teil des Landes zugewiesen und sie blieben ein Volk. Sie gingen nicht auf in der Masse der Ägypter, sondern sie konnten bei sich bleiben, durch die Verachtung. Kann man sagen, schönen Dank auch, aber sie konnten beieinander bleiben. Und natürlich, Gott greift auch übernatürlich ein. Er ist nicht angewiesen darauf, dass Menschen ihm gehorsam sind. Er ist nicht darauf angewiesen, dass irgendwelche Umstände da sind. Er tut es, wir sehen es ja, aber er muss nicht. Die Schöpfung an sich ist ja übernatürliches Eingreifen. Das ist nicht von alleine gekommen, das wissen wir ja. Die Sintflut war übernatürliches Eingreifen. Das Zerstreuen der Menschen beim Turbau zu Babel war übernatürliches Eingreifen. Da wird kein Mittler gebraucht, das macht Gott selbst. Die Wunder, die Mose getan hat, ja okay, Mose war dann sozusagen der Kanal, aber es ist ganz klar, dass Gott das getan hat. Der Tod der 185.000 Soldaten des assyrischen Heeres, da lesen wir, der Engel des Herrn ging durch das Lager und 185.000 Menschen starben. Und somit hatte sich die Belagerung Jerusalems erledigt. Der Tod des Herodes, der sich da wie ein Gott feiern ließ und der dann von Würmern, Würmern zerfressen starb, weil er geschlagen wurde. Und natürlich, dass der Heiland in die Welt kommt, Mensch wird, dass er am Kreuz stirbt und wieder aufersteht und unsere Rettung, das ist natürlich erst recht übernatürliches Eingreifen. Also wir sehen, Gott kann, er will auch, wir sehen, wie er eingreift. Das ist übrigens nicht, ich sage nicht, dass es vollständig ist, ich sage die Dinge, die mir hier wichtig geworden sind. Ja, und da kann man auch fragen, warum greift er denn ein? Warum greift Gott überhaupt ein in den Lauf der Welt? Nun, es geht um seinen Heilsplan natürlich, es geht aber auch um seine Ehre. Gott hat den Erzvätern bei seinem Namen geschworen, dass sie das Land haben werden. In Philipper 2 lesen wir: Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen, also Jesus, über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Welt soll Gott kennen, ihn anbeten, sich ihm unterordnen, zu seiner Ehre. Nochmal Jesaja 45, Vers 21, saget an und bringet vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat solches vorher längst zu wissen gegeben? Oder wer hat es von Anfang an her verkündigt? War ich es nicht der Herr, außerdem kein anderer Gott ist, der gerechte Gott und Erretter? Außer mir ist keiner. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Alle Welt enden, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich schwöre bei mir selbst, Gerechtigkeit geht aus meinem Munde, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Mir soll sich beugen jedes Knie und schwören jede Zunge. Da drängt sich so ein Lied auf, ne, irgendwie. Nur im Herrn, so wird man sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm werden kommen und sich schämen müssen alle, die ihm widerstrebt haben. Es geht darum, wie, dass Gott der Einzige ist, der Anbetung verdient, der sie haben muss, dem wir sie schuldig sind. All das, was er tut, strebt zu einem großen Endziel, wenn man das Wort so sagen darf, hin. Deswegen greift er ein. Deswegen ist ihm das eben nicht egal, was mit dieser Welt wird oder was die Gläubigen tun oder was auch die Ungläubigen tun, ist ihm eben nicht egal. Sondern all das strebt dahin, dass diese Welt endet, dass der Jesus wiederkommt und dass die verurteilt werden müssen, eben nicht unnötig viele sind, sondern er will ja nicht den Tod des Sünders haben. Das sagt er ja in seinem Wort. Der Grund seines Eingreifens ist, dass sein Heilsplan verwirklicht wird. Aber auch um uns zu erziehen. In Sprüche lesen wir, verachte nicht die Züchtigung deines Vaters. Und im Hebräerbrief, da lesen wir ja oder werden noch lesen, in der Bibelstunde dann, dass Gott die Seinen züchtigt. Aber die Seinen, die erzieht er. Dich und mich erzieht er. Die Fremden, die werden Gericht bekommen, aber anderer Art. Aber wenn er in deinem und meinem Leben eingreift, auch so wie es ist nicht ein Übel, was der Herr nicht tut, dann zum Erziehen, zum Erkennen, dass er der Herr ist. Wenn wir zurückdenken an die fünf die Bücher Mose, und Gott dann Fluch voraus in Aussicht stellt für Ungehorsam des Volkes, dann folgt irgendwann immer, auf dass sie erkennen, dass ich der Herr bin. Darum tut er das. Und aus Liebe. Ich verweise da auf Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war das größte Eingreifen überhaupt, dass die Schuld vergeben werden kann. Wir sehen also, Gott greift aktiv ein. Er lässt nicht nur zu, wir sagen immer so, alles muss über seinen Tisch, das ist auch wahr, aber er greift auch aktiv ein, im Kleinen und im Großen. Er lässt nicht nur geschehen. Aber wir sollen Gott auch nicht versuchen, wenn wir wissen, dass Gott eingreifen kann. Wir wissen von den Israeliten, die dann in der Wüste nach Wasser geschrien haben, und dann lesen wir, das ist ja zweites Buch Mose, darum zankten sie mit Mose, Kapitel 17, dann zankten sie mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir, warum versucht ihr denn den Herrn? Warum wollt ihr ihn reizen, als wenn er nicht in der Lage wäre, euch zu versorgen, bei all den Dingen, die ihr schon erlebt habt? Das müssen wir überlegen. Das waren ja die Leute, die erlebt haben, wie sie ausgezogen sind aus dem Land, die Plagen erlebt haben, die Teilung des Meeres erlebt haben. Und Jesus wurde ja selber versucht in der Wüste. Ja, da kommt der Teufel. Und Jesus war 40 Tage und 40 Nächte allein, hat gefastet, hat Hunger. Er war ja trotzdem Mensch. Offensichtlich hatte er Hunger. Und da kommt natürlich einer und sagt, hier, komm, du bist doch Gottes Sohn. Du kannst dir doch jederzeit Brot machen. Leck mal, frisches Brot, lecker. Und er sagt, nein, nein, der Mensch lebt nicht nur vom Blut allein. Und dann sagt der Teufel, okay, das hat nicht geklappt, und nimmt ihn in die heilige Stadt und sagt, hier komm, Gott wird dich doch beschützen. Spring. Gott wird nicht zulassen, dass du tot auf den Boden schlägst. Sagt sein Wort selber. Und da sagt Jesus, es steht auch geschrieben, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Das heißt, wir sollen uns nicht in Situationen bringen, in denen Gott eingreifen muss. Und Gott muss mich ja retten. Gott muss mir ja vergeben. Gott muss mich ja schützen, Gott muss mich ja ernähren. So ist es eben, Gott muss gar nichts, aber so ist es eben nicht. Das wäre der Missbrauch des Segens und auch Missbrauch dessen, dass Gott eingreifen will und uns Gutes tun will. Stellt euch vor, wenn ihr Kinder habt, die meisten von uns haben Kinder, wie ihr das findet, wenn ein Kind sich extra in Gefahr bringt und du hinterher musst, also es hat nicht aus Unachtsamkeit oder was weiß ich, sondern einfach, es bringt dich selber in Gefahr, weil es genau weiß, jetzt musst du mit irgendwas aufhören und musst es jetzt holen. Gut, wir würden es dann in aller Regel machen, aber so ähnlich geht es uns doch. Dass jemand, wenn das Kind sich so verhält oder wenn wir uns so verhalten, sagen, es ist mir doch egal, Gott muss doch eingreifen. Dann werden wir vielleicht auch sehen, was Gott nicht alles muss. Sondern vielleicht werden wir auch sehen, dass wir dann doch Gericht über uns hereinbrechen sehen. Also wir wollen bei allem Eingreifen und aller Allmacht und allem guten Willen Gottes Gott nicht versuchen, sondern das annehmen, was er uns gibt. Wir alle kennen irgendwie Zeugnisse, wir haben heute auch Zeugnisse schon gehört, wir alle kennen Zeugnisse über Gottes Eingreifen. Und ich möchte ein Zeugnis wiedergeben, das viele vielleicht schon kennen mögen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich es auch schon mal hier gesagt, bin ich mir nicht sicher. Da geht es um ein Zeugnis, das Pastor Wilhelm Busch einmal gegeben hat. Der war ja Pastor im Ruhrgebiet, er war erst der Jugendpastor, später allgemein. Und das war ja so kurz nach dem Krieg. Und es war ja eine Bergarbeiterstätte im Ruhrgebiet und entsprechend rau ging es zu. Und dann kam er einmal zu einem, auf Besuch, der Leute besucht, kam er zu einem Bergmann, der war gelähmt, der war im Rollstuhl. Dem ist im Stollen irgendwas runtergebrochen und er kam nicht richtig weg und er war querschnittsgelähmt. Also er konnte nicht mehr laufen, er saß im Rollstuhl, sein Beruf war unter den Nagel hängen natürlich und er war Zeit seines Lebens gelähmt. Und dann kommt er da rein und will mit ihm reden. Und das ist beschreibt eine furchtbare Atmosphäre. Da waren ein Haufen Männer, die haben dann getrunken, geraucht und haben ihn beschimpft. Komm ruhig rein, du schwarze Drossel, wo war denn dein Gott, als mir der Stein ins Kreuz fiel? Ne, was hat denn Gott denn da getan? Ne, wie konnte er das denn zulassen, wenn es ihn denn gibt? All die Fragen, die wir eben kurz so formuliert haben. Gut, Wilhelm Busch geht. In dieser Situation kann man nicht viel sagen. Aber andere haben, er hat auch so einen Männerkreis, und andere haben den Mann irgendwann mitgeschleppt zu seinem Männerkreis, wo es so um die Bibel ging. Und er saß dann da, ich weiß nicht, ob er gefragt wurde, sagt er auch selber, ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt haben, sie haben ihn einfach mitgebracht. Ein bisschen so wie diesen Querschnittsgelähmten, der bei Jesus runtergelassen wurde, durchs Dach. Ob der gefragt wurde, wissen wir auch nicht. Er wurde einfach zu Jesus gebracht. Aber er wurde zu Wilhelm Busch gebracht und hörte zu, sehr verschlossen, aber es änderte sich. Irgendwann hat er sein Leben Jesus gegeben und die zwei wurden sogar gute Freunde. Und dieser Mann, dieser Bergmann, der hat mal zu ihm gesagt, ich bin Gott heute dankbar, dass er mir die Wirbelsäule gebrochen hat. Es ist besser, querschnittsgelähmt in den Himmel zu kommen, als mit beiden Beinen in die Hölle zu springen. Und da haben wir wieder Amos. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Am Ende ist es doch so, dass Gott den Menschen anspricht und sagt, so kannst du nicht weitermachen. Ich habe es auch in meinem Leben schon erlebt, dass ich in Situationen kam, wo ich einfach nicht mehr weiterkam. Und in dieser Situation war es bitter für mich und schlimm für mich. Aber ich muss Gott dankbar sein dafür bis heute, dass ich diesen Weg nicht weitergegangen bin. Denn er hätte ins Verderben geführt. Hätte man mich zu diesem Zeitpunkt gefragt, als es mir geschah, hätte ich gesagt, das kann nicht Liebe sein. Mir widerfährt ein Unglück. Darum, Thema der Predigt, rechne mit Gottes Eingreifen. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns lieb hat. Wir dürfen damit rechnen, wir dürfen in einer Erwartungshaltung leben, dass Gott eingreifen will, dass er treu ist. Die Welt mag es anders meinen. Die Welt wird uns verrückt halten, wenn wir sagen, wir verlassen uns auf Gott. Die Welt wird uns verrückt halten, wenn wir sagen, ja, wir beten, ich will für dich beten, wenn du krank bist oder wenn es dir schlecht geht. Ach, was soll das schon bringen? Wir haben anderes erlebt. Wir haben etwas anderes gesehen in unserem Leben. Das ist sehr wohl so ist, dass Gott eingreift. Ich habe schon ein paar Mal hier gefragt, kann jemand von euch behaupten, dass Gott nicht eingegriffen hätte in seinem Leben? Hat Gott euch schon mal hängen lassen? Klar, es gibt schwierige Situationen, ohne Frage. Aber wir sind alle hier. Wir wissen nicht, wovor wir heute Morgen bewahrt wurden auf dem Weg hierher, wo Gott eingegriffen hat. Vor einem unachtsamen Verkehrsteilnehmer, vielleicht von deiner eigenen Unachtsamkeit. Vielleicht war die rote Ampel, über die du dich aufgeregt hast, ein Gottes Eingreifen, damit du eben nicht mit dem Nächsten zusammenrauschst auf dem Weg hierher. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, diese kleinen Dinge, die vergessen wir sehr schnell. Ich auch. Ich denke da gar nicht dran. Ich setze mir das Auto und fahre los. Ich habe früher immer über Leute ein bisschen so herabgesehen, die vor jeder Autofahrt gebetet haben. Und dann gedankt haben, wenn sie halt angekommen waren. Naja, so schlimm ist ja nun auch nicht. Aber wir wissen es doch nicht. Und wer schon mal knappen Situationen im Straßenverkehr zum Beispiel entgangen ist oder in anderen Situationen, wo es fast schief gegangen wäre, der sagt schon, oh, Gott sei Dank, sagt man so innerlich, aber ja, Gott hat da einfach eingegriffen, hat dafür gesorgt, dass du nicht zu Schaden gekommen bist. Darum, wenn wir das heute hören, oder wenn ich es so gelesen habe, ich habe es ja gestern quasi gehört, als ich diese Verse mir nochmal neu durchgelesen habe, habe ich mir so vorgenommen, ich will darauf achten lernen, wo hat Gott mich bewahrt? Wo hat Gott in meinem Leben eingegriffen? Damit ich es eben nicht vergesse. Denn wie schnell ist das aus dem Kopf, dass es gerade noch mal gut gegangen ist? Ja, das hätte ganz anders ausgehen können. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt. Wie schnell vergessen wir das? Darum, wir wollen darauf achten, Gott, in Gottes Reden, in Gottes Handeln, sein Eingreifen zu verstehen und auch wahrzunehmen. Und immer mehr auch Dankbarkeit dafür zu haben, dass er eingreift. Dass er uns eben nicht hängen lässt. Dass wir immer mehr auch darauf vertrauen lernen, dass wenn wir seinen Weg mit ihm gehen, nicht, dass wir ihn versuchen, aber wenn wir seinen Weg gehen, dass er eingreifen wird und dass er uns zum Ziel bringt. Amen.